ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Ostpreußen hören? Denken Sie, wie unser heutiger Gast es formuliert, zuerst an Pickelhaube und Stechschritt, an Obrigkeitshörigkeit und Militarismus? Oder denken Sie auch ein bisschen an Kant? Kommt Ihnen der hässliche deutsche Drang nach Osten in den Sinn, die Kolonisierung ferner Gebiete und die Unterwerfung slawischer und baltischer Völker? Ostpreußen, schreibt Jochen Buchsteiner, ist für die meisten Deutschen ein enigmatisches Echo aus Zeiten, die man lieber zu den Akten legen will, ja sogar ein Phantom. Kaum jemand habe das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Warum es sich gerade in diesen Tagen aber lohnt, sich näher mit diesem Kapitel der deutschen Vergangenheit zu beschäftigen, inwiefern es möglicherweise ein verdrängter Teil unserer nationalen Identität ist und was eine vermeintlich ganz normale Familiengeschichte aus Ostpreußen mit uns allen zu tun hat. Das sind drei zentrale Fragen für heute. Ich begrüße ganz herzlich Jochen Buchsteiner, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo.
Hallo, Herr Schmieding.
Wir Ostpreußen ist der Titel des Buches, Untertitel eine ganz gewöhnliche Familiengeschichte. Der Fluchtbericht seiner Großmutter ist der Kern dieses Buches über Ostpreußen von Jochen Buchsteiner. Wir sind also bei der Flucht dabei. Wir spüren nach, was es heißt, von heute auf morgen alles zurücklassen zu müssen. Und dabei wird nebenbei ein Porträt dieses, Zitat, fast vergessenen deutschen Gebietes, dieser deutschen Provinz gezeichnet. Jochen Buchsteiner ist politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er war vorher unter anderem bei der Zeit und er berichtete 20 Jahre für die FAZ aus Südasien, dem Indopazifik und Großbritannien. Herr Buchsteiner, Ostpreußen vor 80 Jahren endete mit Flucht und Vertreibung die lange Geschichte des Landesteils, der jetzt zu Polen und Russland gehört. Kritiker hat geschrieben, Buchsteiners Sorge ist die totale Vergesslichkeit der Deutschen im Umgang mit ihren nationalen Wurzeln und die Unkenntnis, welcher wichtige Teil der deutschen Identität vom Kulturraum des deutschen Ostens geprägt wurde. Ist das zutreffend oder ist es mehr als Vergesslichkeit, vielleicht sogar aktive Verdrängung?
Also es ist natürlich beides. Ich würde sagen, es ist die natürliche Dimension und die politische Dimension des Themas. Die natürliche Dimension ist, dass die Erlebnisgeneration langsam abtritt und dieser Teil deutscher Vergangenheit immer weiter zurückliegt. Und das begünstigt natürlich auch Vergessen. Aber es gab auch oder gibt bis heute gewissermaßen eine politische Neigung, für diese Erinnerung keinen wirklichen Resonanzraum zu schaffen. Mhm. Und insofern haben wir, glaube ich, beides.
Ich muss hier einräumen, auch ich habe letzte Woche, als ich das Thema angekündigt habe, aus dem privaten Umfeld mit so einem fast vorwurfsvollen Unterton sofort den Satz gehört, aha, machst du eine Vertriebenen-Sendung? Sie schreiben aber, dem Nachspüren über die nationale Tragödie kann heute nicht mehr unterstellt werden, deutsche Untaten relativieren zu wollen. Wie schwer ist Ihnen das denn emotional gefallen, diese Perspektive eines Historikers einzunehmen, wodurch Ihre Familie so unmittelbar betroffen war und ist?
Na, ich habe natürlich versucht, beides zu machen. Also es war einerseits der Versuch, wirklich mal detailliert nachzuzeichnen, was Flucht eigentlich bedeutet hat. Und da hat mir meine Großmutter dankenswerterweise eben eine lange Schrift hinterlassen. Und nun bin ich eben auch politischer Journalist und wollte auch das Thema gewissermaßen historisch, intellektuell aufarbeiten und versuchen, so ein bisschen herauszustellen, welche Bedeutung diese Provinz eigentlich hatte in der deutschen Geschichte und inwiefern dieses Erbe uns bis heute prägt.
Ist es denn ein Thema, dass man als Nachfahre derer, denen dieser Verlust auch widerfahren ist, erbt gewissermaßen, also das einprägt, ohne dass man so genau weiß, warum?
Ja, also vieles läuft natürlich subkutan ab. Also ich glaube, in den meisten Familien, die eine Flucht- oder Vertriebenengeschichte haben, ist das Thema in irgendeiner Form präsent und auch bis heute. Das erlebe ich auch in vielen Gesprächen mit Lesern und Briefen, die ich bekomme. Man wächst damit auf, ohne dass man unter Umständen jemals da gewesen ist. Und insofern hat das natürlich eine emotionale Dimension für alle, die deren Eltern oder Großeltern mit diesem Thema zu tun hatten.
Ist das für Sie in Ihrer Familie schon immer mit einem Schmerz verbunden, das Sprechen über dieses Thema? Oder ist es vielleicht ein Schmerz, den man auch bewusst vermieden hat und ja nicht zu viel drüber geredet hat, auch in der Familie?
Also ich hatte gewissermaßen Glück. Also meine Familie ist sehr optimistisch und positiv, blickt nach vorne. Ich habe eigentlich nicht viel Jammern oder Klagen gehört, sondern bei uns wurden eher die schönen Geschichten erzählt von den beiden Gütern und wie das Leben dort war oder wie es gewesen wäre, wenn wir dort geblieben wären. Und dieses tragische oder dramatische Kapitel der Flucht war eigentlich immer nur ein Wort. Da hieß es dann, ach ja, das ist auf der Flucht passiert. Und da habe ich dann eingehakt und habe meine Großmutter eben ziemlich lange bearbeitet, dass sie das doch bitte mal genauer aufschreibt. Wie ist diese Flucht eigentlich gelaufen? Wie lange hat das gedauert? Wo sind sie gewesen? Unter welchen Umständen hat diese Flucht stattgefunden? Und Ergebnis ist dann eben in diesem Buch.
Ihre Großmutter hat Ihnen dann irgendwann eine grüne Kladde überreicht, schreiben Sie, wo dann dieser Bericht und die ganzen Informationen drinstehen, auf die Sie auch zurückgreifen. Wie hat Ihre Großmutter denn Zeit ihres Lebens auf dieses Kapitel geschaut? Würden Sie sagen, sie hat diesen Verlust jemals verwunden?
Also mir ist erst klar geworden über diese Schreibarbeit, die sie dann geleistet hat, was das eigentlich für sie bedeutet hat. Denn sie hat sich jahrelang gesträubt und ich habe das gar nicht verstanden. Und als sie es dann endlich gemacht hat, zwei Winter lang hat sie sich da in Arolsen, im hessischen Arolsen, wohin die Familie sozusagen verschlagen wurde durch die Flucht, in ihren kleinen Schreibtisch gesetzt und das dann runtergeschrieben. Und dieser Bericht beginnt mit den Worten, alles in mir ist fest verschlossen. Sie hat sehr viel geweint in diesen beiden Wintern, wie sie mir erzählt hat und auch geschrieben hat. Und es ist erst sozusagen durch das Schreiben richtig aufgebrochen und uns auch klar geworden, was es für sie für eine Überwindung war, sich dem allem nochmal auszusetzen. Also es war auch sicherlich so ein Hilfskonstrukt im Alltag zu sagen, ach ja, das ist auf der Flucht passiert und sie wollte da nicht ran. Und ich habe große Hochachtung vor ihr, dass sie das gemacht hat. Sie hat das ja nicht für sich gemacht, sondern wirklich nur für ihre Enkel. Und da bin ich ihr sehr dankbar.
Ihre Großmutter, das kommt wirklich auch raus, ist ja wirklich eine bemerkenswerte Frau, eine mutige Frau, die dann irgendwann das alles managen musste, alleine managen musste, kann man sagen, diese Flucht mit 80 Menschen übers Haff. Es beginnt im Januar 1945. Die Frau, die mal ihre Großmutter werden wird, die ist zu diesem Zeitpunkt was, kann man sagen, also die Chefin eines ziemlich großen Gutes oder wie kann man das nennen?
Ja, also die Familie hatte immer Güter und sie lebte zu dem Zeitpunkt dann im Gut der Eltern, weil ihr Mann gefallen war und ihr Vater war allerdings auch schon nach dem Ersten Weltkrieg gestorben. Das heißt, es war nur noch ihre Mutter da, die dann auch schon etwas älter war. Das heißt, sie hat im Grunde dieses große Gut mit mehr als 80 Arbeitern alleine geführt in den letzten 2,5 Jahren vor der Flucht und ja, war sozusagen die Gutsherrin, wenn man so will.
Sie musste dann über sich hinauswachsen, schreiben Sie, als sie vor Ankunft der Roten Armee diesen Flüchtlingstreck, ja 80 Personen habe ich gesagt, 38 Pferde organisiert hat. War das für Sie Normalität damals, diese gewaltige Verantwortung zu übernehmen und alleine dafür zu stehen?
Also ich glaube, Normalität gab es in diesen letzten Kriegsmonaten für niemanden und das war natürlich jetzt also keine Routinearbeit, die sie da gemacht hat. Es kam ja noch dazu, dass sie ihre Kinder, also meinen Vater und dessen Schwester, die waren damals so 9 und 11, oder 8 und 10, schon ein paar Wochen vorher in einen Zug gesetzt hat von Königsberg aus, der dann nach Prenzlau fuhr, wo Verwandte sie aufnehmen sollten. Das heißt, sie war zu dem Zeitpunkt, als der Treck zusammengestellt wurde, hatte sie ihr Mann war gefallen, ihre Kinder waren irgendwo im Westen, wie sie später herausstellen sollte, war es auch relativ schwer, sie wiederzufinden. Und sie war im Begriff, ihr Geburtshaus sozusagen aufzulösen und zu verlassen und hatte gleichzeitig die Verantwortung für mehr als 80 Menschen. Das war schon eine enorme Leistung, die aber nicht nur sie, sondern deswegen heißt ja mein Buch auch eine ganz gewöhnliche Familiengeschichte. Also nicht, dass jetzt alle Vertriebenen sozusagen Gutsbesitzer gewesen wären, aber in der einen oder anderen Form haben natürlich alle in der Zeit Enormes geleistet und mussten über sich hinauswachsen.
Paula Lichtblau hat uns geschrieben an WhatsApp 06861. Sie fragt, sehen Sie Parallelen zwischen den damaligen Erfahrungen der Ostpreußen und heutigen Migrations- und Vertreibungskonflikten? Die Frage von Paula Lichtblau.
Ja, der Frage versuche ich auch im Buch nachzugehen. Also so pauschal würde ich das verneinen, aber es gibt natürlich heute wie damals Flucht und Vertreibung, das ist ja ein gibt es seit biblischen Zeiten, und ohne Zweifel gibt es Flüchtlinge aus anderen Teilen der Welt, die ähnlich Schreckliches erlebt haben wie meine Großmutter. Aber ich glaube, der große Schwung, der in den letzten Jahrzehnten gekommen oder vor allem im letzten Jahrzehnt gekommen ist, ich glaube, darunter befinden sich doch sehr viele, die nicht aus nackter Not geflohen sind, sondern einfach, weil sie sich ein besseres Leben versprechen und bessere Bedingungen außerhalb ihrer Heimat. Also ich würde mal sagen, es gibt Parallelen, aber die sind betreffen, glaube ich, nicht die Mehrheit derer, die jetzt zu uns gekommen sind.
Daran anschließt sich die Frage von Tizian, der uns ebenfalls an WhatsApp geschrieben hat. Wie wurde denn die große Zahl an Flüchtlingen aus Ostpreußen oder den Ostgebieten allgemein in der neuen Heimat aufgenommen? Gab es eher Vorurteile und Feindseligkeiten oder eine offene Aufnahme? Fragt Tizian.
Na, das kann man nicht sagen, das ist eine offene Aufnahme. Man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, es waren ja nicht nur die Flüchtlinge und Vertriebenen, die unter großer Not litten, sondern es waren ja fast alle Deutschen, die dann eben auch im aufnehmenden Westen ausgebombt waren, nicht zu essen hatten. Und dann waren natürlich Millionen von Flüchtlingen, die dann noch oben drauf kamen, für viele eine große Bürde. Und es ist ein schönes Buch entstanden vor einigen Jahren von Andreas Kossert. Das hatte den Titel »Kalte Heimat«. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also viele haben das so wahrgenommen, viele Flüchtlinge, dass sie eben, also sie wurden ja dann zwangseinquartiert bei Leuten, die natürlich kein Zimmer oder keine Dachkemenate freigeben wollten, aber mussten. Und das Wenige, was da war, musste halt auch noch mit den Flüchtlingen geteilt werden. Und dann kam tatsächlich auch dazu so eine, wenn man so will, kulturelle Differenz, weil viele aus dem, also erstmal standen viele, die im Osten lebten, so ein bisschen im Ruf, dass das schon fast Slawen seien, und die wurden ja da zum Teil auch als Polacken beschimpft und so weiter. Also es gab diese Dimension, dann gab es diese religiöse Dimension, dass halt oft dann aus Ostpreußen kamen jetzt überwiegend Protestanten, aber aus Schlesien zum Beispiel kamen überwiegend Katholiken, und die sind dann oft eben in Gebieten gewesen, wo genau die andere Religion die Mehrheit hatte. Das hat auch Konflikte geschaffen. Aber um nochmal auf die Frage der Vorgängerin zurückzukommen, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, dass zu der jetzigen Flüchtlingsbewegung, dass eben die kulturellen Differenzen dann doch deutlich geringer waren als die, die wir heute erleben, weil natürlich dann doch alle Deutsch sprachen und wenn auch mit Dialekt zum Teil und eben vertraut waren mit den deutschen Normen.
Andreas Kossert war hier auch schon zu Gast in der Sendung und hat sein Buch über Flucht vorgestellt. Und auch er vergleicht die Erfahrung der Vertriebenen mit anderen Fluchterfahrungen. Aber man muss schon sehen, es macht ja doch einen Unterschied, wie Sie sagen, ob ich in eine Gesellschaft reinkomme, die mir kulturell nah ist, deren Sprache ich spreche und all das. Dann ist das mit der Integration ja doch erfolgversprechender von vornherein als in anderen Fällen.
Das ist sicherlich so, und das war ja auch so. Hinzu kam natürlich, dass dann nachdem sozusagen die ersten Wunden geleckt waren, natürlich dann auch dieses sogenannte Wirtschaftswunder begann. Das heißt, es wurden auch sehr viele Arbeiter und überhaupt Leute gebraucht, um Deutschland wieder aufzubauen. Und das ist natürlich auch eine andere Situation als heute, wo wir in einem relativ gesättigten Land leben und wir 3 Millionen Arbeitslose jetzt schon haben.
Wir Ostpreußen, eine ganz gewöhnliche deutsche Familiengeschichte, ist der Titel des Buches von Jochen Buchsteiner, Untertitel eine ganz gewöhnliche deutsche Familiengeschichte. Habe ich vorhin schon mal gesagt, Jetzt hören wir eine erste Hörerfrage.
Seit der Unabhängigkeit der baltischen Staaten 1991 ist die Oblast Kaliningrad von der Erreichbarkeit über die internationalen Gewässer der Ostsee abgesehen, eine Exklave Russlands zwischen Polen und Litauen. Deutschland stationiert bis Ende 2027 eine Brigade mit etwa 4.800 Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeitern dauerhaft in Litauen, um die NATO-Ostflanke zu stärken. Wie sehen Sie die Zukunft der Region, falls Putin seine Expansionspolitik fortsetzt?
Herr Buchsteiner.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, dass das möglicherweise auch ein bisschen zu dem Erfolg des Buches beigetragen hat, dass tatsächlich dieses für uns fast versunkene Thema und dieses versunkene Gebiet plötzlich zurück ist auf der geopolitischen Landkarte. Denn wenn Sie sich angucken, was zum Beispiel in Brüssel im NATO-Hauptquartier im Moment geplant wird an möglichen Angriffen, also wie man auf mögliche Angriffe Putins reagiert, dann ist diese sogenannte Suwalki-Lücke ziemlich im Zentrum der Besorgnis. Das ist dieses kleine Stück, was sozusagen zwischen Belarus und, also das ist die litauisch-polnische Grenze, die von Belarus in die Oblast, also ins alte Ostpreußen führt. Und wenn man diesen vielleicht 70 Kilometer langen Streifen, wenn den Putin erobern würde, dann wäre der Landweg zu Russland, Schrägstrich Belarus, wiederhergestellt und gleichzeitig das Baltikum von der NATO abgetrennt. Das heißt, das ist so ein ganz sensibler Punkt. Und die Brigade wird ja auch nicht allzu weit von diesem Ort entfernt stationiert werden. Also ich halte durchaus für möglich, dass wenn es zu einem Konflikt kommt zwischen der NATO und Russland, dass das alte Ostpreußen, also der russische nördliche Teil, eine große Rolle spielen wird. Mhm. Und in welcher Form, das wird man sehen. Und ich habe auch in meinem Buch die Frage aufgeworfen, was würde eigentlich geschehen, wenn beispielsweise im Zuge eines Krieges Russland vertrieben würde aus dieser Region? Wer würde sozusagen Ansprüche anmelden? Also da könnte uns einiges erwarten. Und auch deswegen, glaube ich, ist es ganz hilfreich, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte dieser Provinz beschäftigt, weil man dann besser verstehen kann, was dort passiert.
Ist diese erneute politische Brisanz dieser Region auch der Grund, warum, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, dieses Orchideenthema sich in Ihren Augen auch überraschend gut verkauft auf dem Sachbuchmarkt? Ist das Ihre Erklärung dafür?
Also das spielt mit rein. Ich glaube, es gibt noch zwei weitere Faktoren. Das eine ist, dass ich selber überrascht bin, wie verbreitet sozusagen der emotionale Bezug zu dem Thema in deutschen Familien immer noch ist. Selbst in der, also in meiner Generation, ich bin jetzt 60, ich bin im Westen geboren und aber auch noch Jüngere, die spüren, das ist ein Thema, das irgendwie in unserer Familie eine Rolle gespielt hat, aber ich habe eigentlich nicht wirklich nachgefragt und jetzt gibt es da ein Buch, was mir Fragen beantwortet. Wie war das eigentlich damals? Also ich glaube, das spielt eine große Rolle als meine Großmutter oder auch mein Vater von Kriegserlebnissen erzählt hat und ich als Jugendlichen zum Beispiel, da hatte ich immer im Kopf Schwarz-Weiß-Bilder. Und jetzt, wenn ich meinen Vater, der noch lebt und jetzt gerade auch durch das Buch vieles Neues noch erzählt, wenn er jetzt darüber berichtet, habe ich plötzlich Farbbilder im Kopf. Also mein Eindruck ist, dass es war für uns so unvorstellbar in den letzten 80 Jahren, dass Krieg nochmal in Europa eine Rolle spielen könnte, dass das wirklich wie ein Schwarz-Weiß-Film wirkte. Und jetzt merken wir, wir haben wieder Krieg in Europa, er könnte sich ausweiten. Das, was unsere Eltern und Großeltern erlebt haben, ist etwas, das möglicherweise uns oder unseren Kindern auch nochmal widerfahren kann. Und ich glaube, dadurch ist dieses Thema gewissermaßen aktueller geworden, ohne dass mir das so klar war.
Sie haben mit Ihrem Vater ja mehrere Anläufe unternommen, Ostpreußen nochmal zu besuchen, verschiedene Versuche. Wie war denn diese Konfrontation für Sie und auch für ihn, diese Konfrontation mit der Vergangenheit, die dann dort nur noch in Form von Splittern zu erleben ist, buchstäblich Splitter?
Ja, das war, also wir waren ja relativ oft da, mein Vater war zunächst mal ohne mich, nur mit seiner Mutter und seiner Frau da in den frühen 90ern, als es das erste Mal möglich war. Ich war dann in meiner Zeit bei der Zeit, die Zeit war ja mit Gräfin Dönau verbunden und die Zeitstiftung hat viel in Königsberg gemacht. Da war ich dann mal da und dann bin ich später noch zweimal mit meinem ältesten Sohn und meinem Vater hingefahren und danach dann für das Buch nochmal. Also es waren mehrere Reisen, die auch unterschiedlich verlaufen sind. Aber es war natürlich besonders bewegend, das mit meinem Vater und meinem Sohn zusammen zu machen und sich sozusagen vor Ort erklären zu lassen, wie das damals ausgesehen hat, wo er schwimmen gelernt hat, wo er mit seinem Pony, mit dem er zur Schule geritten ist, seine Schwester überholt hat auf dem Schulweg. Und also all diese Geschichten zu hören, war sehr bewegend.
Sie waren auch auf einem Gut oder an einer Stelle, wo buchstäblich heute nur noch Trümmer sind, wo Ihr Vater dann versucht hat zu rekonstruieren, wie das da vorher ausgesehen hat, auch mit Hilfe von Karten. Ich finde das auch ein sehr bewegender Moment in diesem Buch. Wie haben Sie das erlebt damals, als Sie dann dort unterwegs waren? Ich glaube, Sie haben sich da auch teilweise unrechtmäßig Zugang verschafft zu diesem Gebiet.
Ja, das stimmt. Also es ging um zwei Güter und bei dem einen gab es ein großes Tor davor, das war verriegelt und wir haben dann versucht, gab es eine Tafel daneben mit einer Nummer, haben wir versucht anzurufen und da ging keiner ran und dann dachten wir schon, gut, das war's wohl, wir werden das Gelände nur durch diesen Zaun sehen können und dann ist mein Sohn beherzt über den Zaun gesprungen und zum Schrecken des Dolmetschers und ich bin dann hinterher und dann war das wirklich ein toller Moment, weil wir sind dann zusammen haben eine Grube gefunden, in der eben das Gutshaus gestanden hat. Und in dieser Grube waren noch sämtliche Scherben aus der Zeit, also Scherben von Kachelreste und Porzellanreste und also ein großes Areal, das bedeckt war mit diesen Scherben. Und das war ein irrer Moment sozusagen, dass diese Vergangenheit plötzlich in der Hand zu haben. Und dann haben wir eben auch eine dieser Scherben dann meinem Vater zurückgebracht, der das dann auch noch wiedererkannte als Service. Und das war sicherlich einer der großen Momente dieser Reise. Und bei dem anderen Gut war es tatsächlich so, dass wir da einfach hingefahren sind. Das war nicht abgeriegelt und gehörte aber jemand anderem. Und der kam dann auf uns zu und war erst nicht so amüsiert, da fremde Leute zu sehen, verständlicherweise. Und dann haben wir ihm erklärt, warum wir da sind. Und plötzlich kippte die Stimmung ins Positive. Und er war sehr interessiert, weil ein Abgeordneter der Kaliningrader Duma dieses Gelände gekauft hat und wollte da eine Art Öko-Hotel aufbauen und wollte nun alles wissen, wie es früher war und er wollte es genauso wieder haben und mein Vater hat ihm seine ganzen Karten und einige Fotos überlassen und das war eigentlich ein sehr schöner, versöhnlicher Moment. Mein Vater war sehr glücklich, weil er sagte, endlich passiert was mit diesem wunderhübschen Gebiet, es ist nicht mehr verwahrlost, sondern jemand kümmert sich und es war ja ein schöner Moment.
Hans-Jürgen Lehrenberg hat uns geschrieben, als ich vor Jahren meine Mutter Jahrgang 1920 fragte, wer ihr bei der Flucht von Ostpreußen nach Neustadt in Schleswig-Holstein geholfen hat, kam die prompte Antwort Marinesoldaten. Dieses Bewusstsein ist im Norden bis heute bei den Menschen tief verankert. Die Marine hat bis zum letzten Kriegstag auf allem, was schwimmen konnte, Menschen Richtung Westen in Sicherheit gebracht. Eine wahrlich große Leistung am Ende des Krieges. Auch gut dokumentiert in Büchern. Herr Buchsteiner, bei Ihnen ist das auch dokumentiert, dass die Marine da ein großes Werk auch verrichtet hat, oder?
Absolut. Also das war Theo Sommer, also der ehemalige Herausgeber der Zeit, hat mal geschrieben, dass diese Leistung der deutschen Marine alles in den Schatten stellt, was sie sozusagen auf Schlachtfeldern erreicht haben. Und ich glaube, da ist was dran. Das war schon eine ja wirklich große und Leistung, die oft auch vernachlässigt wird in dieser ja doch insgesamt sehr negativ geratenen Rückschau auf das Wirken der deutschen Wehrmacht. Und es gab eben auch diese Aspekte. Und übrigens nicht nur Marinesoldaten, sondern auch, also der größte Teil der Flucht meiner Großmutter oder der meisten Ostpreußen verlief ja auf dem Landweg. Und auch dort waren sozusagen die Stützpunkte der Wehrmacht immer sehr hilfreich und da bekamen sie was zu essen und ein bisschen Orientierung und es ging weiter. Und sehr viele schwierige Momente wurden tatsächlich von Wehrmachtssoldaten positiv aufgelöst auf der Flucht. Also dieser Teil ist manchmal ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Wir hören eine nächste Frage.
Was glaubt der Autor, welche Veränderung hat eine Flucht auf das weitere Leben, in Ihrem Fall auf das Leben Ihrer Großmutter gehabt?
Ja, eine große Frage.
Ne? Das ist eine große Frage und ich glaube, das hängt sehr, sehr auch ab von der Persönlichkeit und den Umständen, zum Teil auch Zufällen. Also ich habe auf meinen Lesungen Menschen kennengelernt, die sagten, die Flucht hat ihre Familie zerstört und es sind eben Eltern oder Großeltern dem Alkoholismus verfallen oder in Depressionen und also haben praktisch nachfolgende Generationen mit nach unten gerissen. Ich glaube, davon gibt es mehr Fälle, als man so denkt. Bei uns war das nicht so, zum Glück. Haltung, hieß es immer, sei sehr wichtig und eine sehr preußische Herangehensweise, dass man halt nicht, wo es weh tut, dann einfach nicht zurückblickt und nach vorne blickt. Und ich glaube, das lässt sich schwer pauschal beantworten, was das mit den Menschen macht, wie es heutzutage heißt.
Gab es denn grundsätzlich den Gedanken oder die Haltung, naja, irgendwann gehen wir da nochmal hin zurück? Oder war das sozusagen alle Brücken abgebrochen?
Ja, das habe ich meinen Vater auch gefragt, weil ich habe ja selber viel gelernt über meine Recherchen zum Buch und zum Beispiel, das war mir gar nicht bewusst, dass etwa 1 Million Deutsche unmittelbar nachdem sie die Flucht geschafft hatten, also nach der Kapitulation dann am 8. Mai, wieder zurückgegangen sind.
Tatsächlich.
Und da habe ich ihn auch gefragt, war das denn bei euch ein Thema? Und dann sagte er, dass das so bis Anfang der 50er Jahre war das noch ein Motiv, dass man, also wenn die Lage es zulässt, dass man auf jeden Fall wieder zurück wolle und dann ging das irgendwann, war dann klar, das wird nicht mehr und es gab natürlich dann auch die ganzen Vertreibungen, die dann ja noch nach der Flucht stattgefunden haben, Geschichten, die ankamen, wie schäbig Deutsche behandelt wurden in der alten Heimat und am Ende waren ja auch nur noch wenige 10.000 überhaupt in Ostpreußen. Alle bis 1949 war dann das praktisch ein deutschenfreies Gebiet und das machte keinen Sinn mehr.
Wir hören dann die nächste Frage.
Können Sie mir erklären, welche Symbolik sich hinter der ostpreußischen Elchschaufel verbirgt?
Die Elchschaufel?
Ja, also der Elch ist ja sozusagen das, nicht nur das Wappentier, sondern einfach das Tier, was mit Ostpreußen verbunden wird. Neben dem Trakehnerpferd würde ich sagen, das wichtigste Tiersymbol dort. Die Elchschaufel ist meines Wissens sogar auch eingebrannt worden bei Trakehnern. Also das war der Identifikationspunkt gewissermaßen, den man da versymbolisiert hat.
Anne Nierenberg hat uns geschrieben, das Trauma des Verlustes und eine Flucht unter schlimmsten Bedingungen ist kaum zu überwinden. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit einer späteren Glorifizierung des Lebens in der alten Heimat Ostpreußen? Die Frage von Anne Nierenberg.
Das hat bestimmt auch stattgefunden. Und auch selbst in unserer Familie glaube ich, dass einiges vielleicht dann doch auch schöner dargestellt wurde, als es das in Wirklichkeit gewesen ist. Ich denke da zum Beispiel auch an die hierarchischen Strukturen. Das war ja, also es gab eben oben die Gutsherren, die wurden ja die Herrschaft genannt. Und obwohl meine Familie jetzt nicht adelig war, jedenfalls nicht in der Generation meiner Großmutter. Da gab es, glaube ich, schon auch ein ziemliches Gefälle mit harten Hierarchien und das wurde zum Beispiel immer sehr positiv dargestellt, dass man doch in Wahrheit wie eine Familie gewesen sei und so auf Augenhöhe agiert hätte. Also ob das im Alltag aus Sicht der Arbeiter genauso empfunden wurde, da hatte ich manchmal meine Zweifel. Obwohl mir auch dieses Argument einleuchtete, dass es natürlich, wenn man sozusagen die Härten des Landlebens miteinander teilt, dass es dort auch andere Formen von Nähe gibt, selbst über Klassen, Gegensätze hinweg.
Sie vergleichen das ein bisschen mit Downton Abbey. Eine erdige Version von Downton Abbey sei das Gutshaus ihrer Großeltern gewesen.
Ja, also das ist jetzt vor allem das eine Gut. Ich bin so ein bisschen in die Geschichte der beiden Gutshäuser und Familien gegangen, die dann eben doch auch recht unterschiedlich waren. Also der eine eben eher bürgerlich und sehr so großfamiliär, festfreudig. Und die andere Seite war eher so ein bisschen vom Adel her, kam eher vom Adel her und war so, und das ist, darauf bezieht sich das. Die hatten halt dann mehrere Zuchten. Die hatten einen Tennisplatz schon in den 20er Jahren, auf dem eben dann Tennis gespielt wurde. Und es war alles so etwas, die Jagd spielte eine Riesenrolle. Es wurden Leute eben eingeladen zur Jagd. Und ich habe ja einige Jahre in Großbritannien als Korrespondent gelebt und war dort auch zum Shooting eingeladen. Und da habe ich viele Parallelen festgestellt zwischen diesem dem Landleben, dem noblen Landleben in Großbritannien und dem, was offenbar in diesem Gut Götzlack damals passierte.
Mhm. Ihre Großmutter spricht ja an einigen Stellen dann auch von Fremdarbeitern auf diesem Gut. Das ist ein bisschen euphemistisch, kann man sagen. Also man könnte auch den Begriff Zwangsarbeiter verwenden. Auch die haben auf dem Gut gearbeitet.
Ja, oder? Ich setze das ja auch in Anführungsstriche und erkläre das, dass das eben ein im Grunde Nazi-Begriff war, aber eben sich unter den Ostpreußen nicht nur unter den Ostpreußen, sondern generell den Deutschen durchgesetzt hatte. Man sprach nicht gern von Zwangsarbeitern, sondern von Fremdarbeitern. Die waren auf jeden Fall, wurden zugeteilt und es gab auch ziemlich klare Auflagen, wie mit denen zu verfahren ist. Aber interessanterweise, also es gab auch viele, die sich nicht daran gehalten haben. Das ist auch eine Sache, die mir neu war. Und es sind also Hunderte von Ostpreußen, weil sie mit diesen Arbeitern sozusagen menschlich umgegangen sind, vor Gericht gekommen, zum Teil sogar zum Tode verurteilt worden. Also es gab durchaus auch so ein Aufbegehren gegen die Nazi-Auflagen, wie mit denen umzugehen sei. Und ich fand auch interessant, es waren ja einige Fremdarbeiter in diesem Trek auch dabei.
Wollte ich sagen, die sind da geblieben dann auch dabei.
Zwangsarbeiter, um korrekt zu bleiben. Und die sind dort geblieben. Also einige haben sich dann abgesetzt im Laufe der Zeit, aber einige sind auch bis zum Ende dabei gewesen. Und natürlich hätten sie die Möglichkeit gehabt, meine Großmutter war ja im Grunde eine wehrlose Frau, die halt nur im ersten Wagen saß. Man hätte sich natürlich aus dieser Situation befreien können, aber viele wollten das auch nicht, weil sie dachten, sie finden eher Schutz im Treck, als wenn sie alleine unterwegs sind. Und dann gab es natürlich auch die Angst, dass wenn man in die Hände der Russen fällt, dass die möglicherweise zu spät erkennen, dass man sozusagen auf der richtigen Seite steht. Also insofern sind dann doch viele bis zum Schluss mitgegangen.
Gisela Tascher stellt eine wichtige Frage. Hat Jochen Buchsteiner die Affinität seiner Großeltern zum NS-Staat oder eine mögliche Affinität und zur NSDAP untersucht? Ostpreußen und Schlesien waren ja Hochburgen der NSDAP. Sie schreiben darüber auch im Buch, ja.
Ja, richtig. Und ich habe Anfragen gemacht beim Bundesarchiv und anderswo, weil ich das wissen wollte. Ich kannte das immer nur aus den Erzählungen und hatte so meine Zweifel auch hier und da und die Ergebnisse haben sich dann aber tatsächlich mit dem gedeckt, was zumindest im einen Fall, was jetzt die Familie angeht, die ich beschreibe, also den ostpreußischen Zweig, dass es dort keine Affinitäten gab. Und mir ist das auch erst über die Recherche und Stammbaumuntersuchung klar geworden, dass es eben auch einen jüdischen Einfluss in der Familie gab. Und das war mir selber nicht bewusst. Ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle gespielt hat bei der Distanz, die dieser Teil der Familie gegenüber den Nazis hatte. Sie waren allerdings stramm konservativ. Also es waren jetzt keine linken Gutsbesitzer, aber mit den Nazis direkt hatten sie nichts zu tun.
Ihre Großmutter und ihr Mann, waren die in der Partei? Sie haben aber keinen aktiven Widerstand geleistet, schreiben Sie. Kann man sagen, das war eine typische Linie der Gutsbesitzer in Ostpreußen? Oder haben nicht gerade auch die Gutsbesitzer möglicherweise von der Politik der Nazis auch profitiert?
Ja, einiges gab ja auch sozusagen eine besondere Landwirtschaftspolitik unter den Nazis, von denen einige Gutsbesitzer auch profitiert haben. Ich würde sagen, es ist weder der Hort des Narzissmus gewesen, noch das Gegenteil, also des Widerstandsnest. Insgesamt stimmt, was die Leserin gesagt hat, dass Ostpreußen, also die NSDAP in Ostpreußen enormen Zulauf hatte, übrigens interessanterweise vor allem im jetzt polnischen Teil, also in Masuren, unter den Masuren, die ja kulturell eigentlich mit Polen verbunden waren und immer so ein bisschen das Problem hatten, ob es gehören sie nun wirklich zu Preußen oder nicht und wollen sie das eigentlich, und gerade die hat Hitler auf seine Seite gezogen, und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt noch an der Sache.
Wir Ostpreußen, eine ganz gewöhnliche deutsche Familiengeschichte, ist der Titel des Buches von Jochen Buchsteiner. Wir hören eine nächste Frage.
Ich wollte den Autor fragen, wie unterscheiden sich Ostpreußen gegenüber Saarländer?
Das ist eine sehr grundsätzliche Frage.
Also da muss ich jetzt leider passen, weil ich das Saarland so schlecht kenne. Ich verbinde mit dem Saarland leider sehr wenig. Ich bin gerade dabei, eine Liebesbeziehung aufzubauen, weil ich Ihre Sendung so toll finde. Aber ich fürchte, dass ich auf die Frage keine befriedigende Antwort geben kann.
Sie haben vorhin über Ostpreußen und seine Entwicklung gesprochen und Sie haben mehrere Reisen auch nochmal dahin gemacht. In einem Bericht schreiben Sie, etwas Banales hat sich eingeschlichen, die Banalität der Globalisierung, die man mit dem mythischen Ostpreußen nicht recht in Verbindung bringen will. Was hat Sie denn da so persönlich dran bewegt?
Also das bezog sich auf eine Reise. Das Buch endet mit einer Art Reisebeschreibung oder Reportage meiner letzten Reise, die ins südlichen Teil, also in den polnischen Teil geht, nach Allenstein. Und es gibt, wenn man im nördlichen Teil, also im russischen, ist schon sehr so besondere Momente, in denen man merkt, das ist wirklich immer noch eine verwunschene Welt, und natürlich auch durch das, was jetzt in den Jahrzehnten dazwischen passiert ist. Es wirkt sehr eigen, und jetzt in Allenstein bin ich da so reingefahren, und dann ist so eine riesen Schnellstraße gebaut worden, überall waren so Verkehrskreuze und es gab Neubausiedlungen und Fitnessclubs und große McDonald's und all solche Sachen. Das verbindet man jetzt nicht unmittelbar mit diesem vielleicht auch ein bisschen romantisierten Begriff, den man von Ostpreußen hat. Das soll jetzt aber keine Reiseabschreckung sein. Also es gibt auch nach wie vor ganz zauberhafte und auch sehr einsame Orte in dieser Seenlandschaft. Aber man merkt eben auch, dass Polen ein Land ist, was den Kapitalismus sehr umarmt und enorme Entwicklung hingelegt hat in den letzten Jahrzehnten, was alle Länder tun, und das ist dann eher so ein bisschen sentimental, dass ich das bemerkt habe, aber dass es natürlich auch schade ist, wenn man sich des Schönen entledigt, aber das ist kein Vorwurf an die Polen, das machen leider alle.
Ist denn irgendjemand dort in den Städten, in denen Sie in Ostpreußen dann nochmal waren, noch an Deutschland interessiert oder überhaupt an der deutschen Geschichte?
Ja, also gerade Allenstein ist so eine Hochburg, wenn man so will. Das war ja, also während der nördliche Teil ja komplett sozusagen entdeutscht wurde, gab es ja im polnischen Teil noch bis heute, ich habe auch welche getroffen, sagen Ostpreußen, die dort leben und dann halt polonisiert wurden im Laufe der Zeit. Erzählen Sie nochmal mit Ihrer Frage, bitte.
Ob die Menschen, die Sie dort getroffen haben, ob die an Deutschen interessiert sind oder an der deutschen Geschichte. Genau, das war die Frage, ja.
Ja, und in Allenstein gibt es eine Gesellschaft, für die deutsche Minderheit, und die hatte als sich Polen sozusagen öffnete, hatten die, ich glaube, 6000 Mitglieder oder sowas, und jetzt sind es irgendwie noch ein paar hundert, die also ein genuines Interesse an der deutschen Vergangenheit haben. Es sind mittlerweile auch ein paar tatsächlich deutsche Familien dorthin gezogen, also die jetzt dort ein neues Leben aufbauen. Aber insgesamt ist das, sagen, das organisierte Interesse zumindest ist stark zurückgegangen. Und wenn man sich aber mit Polen unterhält, dann stellt man schon fest, dass die dass Deutschland für sie eine Rolle spielt, ist ja auch bei vielen immer noch mit einem gewissen Misstrauen verbunden. Mhm. Das ging ja sehr lange noch bis in die 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass die Menschen, die dort angesiedelt wurden in den ehemals deutschen Gebieten, eben Angst hatten, dort wieder vertrieben zu werden und dachten, das kann nicht lange gut gehen. Im Grunde gehören wir hier nicht hin und das sind nicht unsere Häuser und irgendwann werden die Deutschen kommen und die zurückholen. Das so ein bisschen ist das immer noch, schwingt das untergründig mit, aber natürlich ist es mittlerweile politisch geklärt mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Also seit der Wiedervereinigung ist das zumindest völkerrechtlich nicht mehr machbar und insofern hat sich das hier, es ist, glaube ich, jetzt keine Sorge, die Menschen jetzt unmittelbar umtreibt, aber so ein bisschen schwingt was mit.
Wir hören eine nächste Frage.
Der Autor hat da bereits darauf hingewiesen, dass damals die Menschen große Probleme hatten, als sie von den Ostgebieten hier in den Westen kamen und abgelehnt wurden. Meine Großeltern, die einmal sehr vermögend waren, haben alles verloren und sind in diese Zustände geraten, die der Autor, nämlich Alkoholismus und Verzweiflung. Jetzt meine Frage, wie glaubt der Autor, dass sich die Haltung, die man hier hat und die Rundumversorgung von Millionen von Flüchtlingen auswirken wird, die nie gelernt haben, für sich selbst sorgen zu müssen, wenn die Krisen hier einmal losbrechen in Form von Kriegen oder Bürgerkriegen?
Herr Buchsteiner.
Ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, aber ich glaube, es geht im Wesentlichen nochmal um die Frage, inwiefern sich die Flüchtlingshintergründe von heute mit denen von damals vergleichen lassen.
Und wir müssen auch vorsichtig sein mit Pauschalurteilen. Leute können sich nicht selbst versorgen. Das kann man natürlich so nicht stehen lassen. Das kann man, ja. Aber es geht um diesen Vergleich, ne, mit von Fluchterfahrungen.
Aber ich glaube schon, ich meine, ja, also jeder, der irgendwie mit wachen Augen durch Deutschland läuft, sieht ja, dass es sehr viele Flüchtlinge oder Migranten gibt, die sich hier gut integriert haben und die Gesellschaft und die Wirtschaft bereichern. Aber natürlich sieht man auch, dass es viele gibt, die das nicht tun. Und ich denke schon, dass es da eine etwas andere pauschale Grundhaltung gab unter den Flüchtlingen, den deutschen Flüchtlingen, die damals gekommen sind, weil auch schon damals eben so gut wie kein soziales Netz gab. Also man war sozusagen verdammt zum Arbeiten und zum Mitmachen und wollte es wahrscheinlich auch tun, aber es wäre auch anders nicht möglich gewesen. Und das erklärt vielleicht einen Teil. Also ich weiß nicht, wenn wir heute ein anderes Sozialsystem hätten, was nicht ganz so einladend und großzügig wäre und sagen, die Migranten mehr bei der Hand nehmen würden, hätten wir wahrscheinlich auch mehr Leute, die jetzt arbeiten. Im Moment dürfen die ja gar nicht arbeiten, wenn sie zum Beispiel im Asylverfahren sind. Und das führt natürlich auch dann zu diesem Eindruck, dass sie nicht arbeiten wollen, was natürlich oft nicht stimmt.
Es bleibt eine gewaltige Integrationsanstrengung, die auch sozusagen die Gesellschaft irgendwie leisten muss und eine gewaltige Herausforderung. Wir hören eine nächste Frage.
Ja, guten Morgen. Wie unterschieden sich denn Ostpreußen von Westpreußen? Da gab es da Unterschiede. Und welche Rolle in der ostpreußischen Gesellschaft spielte noch die ursprüngliche Bevölkerungsgruppe der Prussen?
Ja, das ist jetzt eine sehr historische Frage. Die Missionierung Ostpreußens ging ja von Westpreußen sozusagen aus. Also das war der von dort, da sammelten sich die Ritter und sind dann eben nach Ostpreußen rein. Dieser erste Ordensstaat, der dann entstand, der umfasste jetzt noch nicht alles und war sehr konzentriert eigentlich auf das Gebiet, was wir heute Ostpreußen nennen. Und die Prussen, die damals waren, die waren übrigens noch mehr als 100 Jahre tatsächlich in der Mehrheit, obwohl sehr viel, also erstmal Ritter selber reinkamen, aber dann auch viele Volksgruppen aus deutschen Gebieten sozusagen nachzogen und dort angesiedelt wurden. Die haben sich dann zu großen Teilen vermischt. Also am Anfang wurden natürlich im Zuge jetzt dieser Eroberung wurden auch sehr viele ermordet. Aber gerade so in den gehobenen Ständen gab es viele Vermischungen mit den Deutschen, sodass das dann, es gibt auch einige Adelsgeschlechter, die noch sozusagen prussischen Ursprungs sind und die man aber irgendwie in Deutschland kennt. Das verband sich dann so ein bisschen. Und die Geschichte Westpreußens war dann sozusagen stärker polnisch geprägt und gibt ja bis heute auch diesen Streit da um Kopernikus, der in Westpreußen geboren wurde und die dann in Ostpreußen allerdings gewirkt hat, ob der nun eigentlich Deutscher oder Pole ist. Wer das genauer wissen will, dem empfehle ich mein Buch. Da versuche ich ins Detail zu gehen, aber es würde jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit führen.
Immer wieder ist Ostpreußen während Kriegen zwischen die Fronten geraten. Das ist natürlich so eine Grunderfahrung, die sich immer wiederholt, wenn ich diesen geschichtlichen Abriss richtig verstehe, den Sie da im Buch auch bringen, ne?
Ja, also ich glaube, ich habe an einer Stelle gesagt, es ist im Grunde war es eine multiethnische Einwanderungsgesellschaft, die europäische Einwanderungsgesellschaft, die verschiedene staatliche Formen durchlaufen hat. So habe ich es, glaube ich, mal an einer Stelle versucht auf den Punkt zu bringen. Mhm.
Ihre Familie ist Mitte des 18. Jahrhunderts nach Ostpreußen gekommen. Das fand ich ganz interessant. Was waren denn damals da die Rahmenbedingungen? Warum sind die da gelandet? Aus Salzburg sind sie, glaube ich, gekommen.
Genau, also ich meine, Ostpreußen ist eine große Einwanderungsgeschichte und gibt es aus verschiedenen Gebieten Deutschlands oder deutschen Gebieten, deutschsprachigen Gebieten kamen die Menschen und einer der größten Schübe war der aus dem salzburgischen Land. Das war, die kamen um 1732 kam jetzt unsere Familie aus religiösen Gründen, weil der Erzbischof von Salzburg Protestanten ausgewiesen hatte und der damalige preußische König eben sagte, wir können die gut gebrauchen. Die Ostpreußen war damals ziemlich dezimiert von der Pest, vor allem bestimmte Gebiete. Und er wollte diesen Teil diesen östlichen Teil seines Reiches repöblieren, wie er das nannte. Und die sind damals also so angenommen worden, wie sich das, glaube ich, heute viele Migranten wünschen würden. Zum Teil irgendwie mit Handschlag vom König persönlich. In Potsdam wurden dann begleitet bis nach Ostpreußen, haben dort Steuervorteile erhalten, weshalb viele von denen dann auch relativ schnell über die Landwirtschaft auch wohlhabend werden konnten. Und zu diesem Teil der Salzburger Immigranten gehört eben meine Familie. Mhm.
Georg Kahlert hat uns geschrieben, meine Mutter ist mit 12 Jahren aus Neidenburg, ein Freund mit 5 Jahren aus Insterburg geflüchtet. Warum ist das Heimatgefühl bei diesen Geflüchteten so stark ausgeprägt? Welche Rolle spielt die Natur dabei? Gibt es Unterschiede zu den Menschen aus den ehemaligen schlesischen Gebieten? Das fragt Georg Kahlert.
Ja, das ist eine interessante Frage, weil nun habe ich mich natürlich sehr auf Ostpreußen spezialisiert, aber meine mütterlicherseits, die Familie kommt aus Schlesien und ich habe natürlich auch viel mit Schlesiern und so geredet. Und ich bilde mir ein, dass es tatsächlich irgendwie bei Ostpreußen eine noch größere romantische Bindung bis hin zur Verklärung zur Landschaft gibt, mehr als bei Schlesien. Nun war Schlesien sicherlich auch, es gab ja auch starke, also industrialisierte Gebiete, und das war ja ein, wenn man so will, moderneres Land, bevor dann sich alles auflöste im Zweiten Weltkrieg, während Ostpreußen schon sehr stark landwirtschaftlich naturgeprägt war. Und ich meine, jeder, der hinfährt, sieht natürlich diese unglaubliche Vielfalt und Schönheit dieser Provinz, auch gerade die Küstenregion, die einen wirklich, also ja auch damals in den 20er Jahren, etwa Thomas Mann zu den verrücktesten Beschreibungen inspiriert hat, und auch die Expressionisten, die damals eben in Nidden da ihre Künstlerkolonie hatten und versucht haben, diese Schönheit einzufangen in Bildern. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Aber ich versuche in meinem Buch jetzt nicht nur die, sagen, landschaftliche Schönheit nochmal auferstehen zu lassen, sondern auch das geistige Erbe, was haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was sozusagen die geistige Ausstrahlungskraft, die vor allem mit Königsberg verbunden war. Denn das ist so etwas, weil wir eingangs vom Vergessen gesprochen haben, etwas, was man vielleicht nicht vergessen sollte, also welche Bedeutung auch fürs Geistesleben Königsberg, und das ist nicht nur Kant, da sind viele andere, Eta Hoffmann und Gottsched und Leute, die also wirklich die deutsche Literatur geprägt haben, Simon Dach, und ja, bis heute kann man sagen, wäre wahrscheinlich die deutsche Geistesgeschichte ein bisschen anders verlaufen, hätte es diesen ostpreußischen Einfluss nicht gegeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mit eine Quelle des Stolzes der Ostpreußen.
Margret hat uns geschrieben: Wie gut waren die Kindertransporte von Ostpreußen ins übrige Deutschland organisiert? Vielen Dank für dieses Buch. Ich habe es mit großer Aufmerksamkeit gelesen, schreibt Margret. Sie fragt nach den Kindertransporten. Was war das genau?
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was sie mit Kindertransporten meint. Also es gab, soweit ich weiß, keine organisierten Kindertransporte, also so wie es die jetzt, das ist ja eigentlich ein Begriff, den man eher mit diesen Transporten nach Großbritannien verbindet.
Vermutlich meint sie das, was ihre Großmutter gemacht hat, nehme ich mal an, dass sie die Kinder vorab.
Das haben viele gemacht, aber mir wurde auch gesagt, das ist halt jetzt auch die Geschichte jetzt, wenn man so will, von privilegierten Familien gewesen, dass die Möglichkeit hatten, man musste ja irgendwie nach Königsberg kommen mit dem Auto und die Kinder, man brauchte das Geld für ein Zugticket, man brauchte die Verwandtschaft im Westen. Also das haben natürlich sehr viele Gutsfamilien gemacht oder aber auch wohlhabende Bürger in Königsberg haben das gemacht, aber der sozusagen die einfachen Bauern, die es ja nun überwiegend gab in Ostpreußen, die haben ihre Kinder mit auf die Flucht genommen. Also da gab's keine Möglichkeiten.
Gewissermaßen die Kladde, die grüne Kladde ihrer Großmutter ist gewissermaßen die Klammer des Buches, möglicherweise auch unserer Sendung, die Kladde mit dem Fluchtbericht. Ich würde gerne zum Schluss nochmal danach fragen, in welchem Ton ist das eigentlich alles verfasst? Das sind ja teilweise auch Grausamkeiten und schlimme Dinge, die die Menschen auf der Flucht erleben müssen. In welchem Ton berichtet ihre Großmutter darüber?
In einem unglaublich lakonischen Ton, also es stehen dann wirklich zum Teil die Haare zu Bergen, wenn sie eben erzählt, was sie auf dieser Flucht erlebt, auch wie viel Mord und Totschlag sie dort erlebt, was auf diesem völlig überfüllten Schiff passiert ist, was dann von Gotenhafen oder Gedingen, wie es eigentlich heißt, nach Dänemark und dann nach Ueckermünde gegangen ist, als eine ganz cooler, trockener Ton, und deswegen habe ich auch viel zitiert, weil das eigentlich dadurch fast noch wirkmächtiger wird. Mhm. Es wird eben nicht, da muss man nichts mehr draufsetzen, wenn man das gerade in der Zurückhaltung liegt sozusagen die Wucht, und ich habe dann nur versucht, das mehr einzubetten, zum Teil auch erzählerisch etwas ausgestaltet, aber ohne jemals etwas dazu zu erfinden.
Eine Minute haben wir noch. Zum Schluss frage ich dann doch nochmal, was würden Sie sagen, was gewinnen wir, was haben Sie gewonnen durch die intensive Beschäftigung mit diesem Kapitel deutscher Geschichte, dass wir uns gerade in diesen Tagen und Wochen das nochmal genauer anschauen?
Also persönlich habe ich sozusagen so eine Rechnung mit mir selber beglichen. Ich wollte das immer richtig verstehen, was passiert ist in unserer Familie, und habe selber sehr viel gelernt über meine Beschäftigung mit dem Thema und freue mich, dass ich so viel Resonanz habe und eben so viele Menschen mir jetzt schreiben und tatsächlich auch einige, die jetzt Lücken in dem Buch auffüllen, also etwa der Vorbesitzer von Götzlack, der mir dann geschrieben hat, oder eine Frau, die sagte, ich saß mit ihrem Vater im selben Zug aus Königsberg 1945. Da ist auch viel zusammengefügt worden durch dieses Buch, was mich sehr freut.
Jochen Buchsteiner, herzlichen Dank, viele Grüße nach Hamburg.
Danke Ihnen.
Wir Ostpreußen ist der Titel des Buches, Untertitel eine ganz gewöhnliche deutsche Familiengeschichte. DTV, 262 Seiten, kosten 26 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Wilhelm Irsch aus Rehlingen, an Bernd Huperich aus Saarbrücken und an Elke Quinten aus Eppelborn. Kommende Woche ist Peter R. Neumann unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Das Sterben der Demokratie, der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA. Der Extremismus-Experte analysiert im Buch, inwiefern Rechtspopulisten eine Bedrohung demokratischer Institutionen und der freiheitlichen Rechtsordnung darstellen. Es geht um Ungarn, Frankreich, Holland, Italien, aber auch die USA. Spannendes Thema. Darüber sprechen wir dann kommende Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss, bis bald. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radio Wissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.